Franz Kafka. Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Er starb 1924 in Kierling in Österreich. Kafka war ein österreichisch-tschechischer Schriftsteller. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Prager deutschsprachigen Literatur und der gesamten deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Zu seinen Werken zählen die drei unvollendeten Romane »Der Prozess«, »Das Schloss« und »Der Verschollene« sowie zahlreiche Erzählungen. Diese Texte gehören heute zum Kanon der Weltliteratur. Die meisten seiner Schriften erschienen erst nach seinem Tod. Der Herausgeber war Max Brod, ein enger Freund und Nachlassverwalter, der damit gegen Kafkas letzten Willen handelte. Kafkas Beschreibungen rätselhafter und bedrohlicher Situationen prägten das Adjektiv kafkaesk, das inzwischen auch außerhalb der Literatur verwendet wird. Herkunft. Hermann Kafka wurde 1852 geboren und starb 1931. Seine Frau Juli Löwy lebte von 1856 bis 1934. Beide Elternteile stammten aus bürgerlichen jüdischen Kaufmannsfamilien. Der Familienname Kafka geht auf das Wort für die Dohle zurück. Hermann Kafka kam aus dem Dorf Woseck in Südböhmen und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Als Kind lieferte er die Waren seines Vaters, des Schächters Jakob Kafka, der von 1814 bis 1889 lebte, in die umliegenden Dörfer. Später arbeitete er als reisender Vertreter und eröffnete in Prag einen eigenen Großhandel für Galanteriewaren. Juli Kafka entstammte einer wohlhabenden Familie aus Podiebrad. Sie war besser gebildet als ihr Mann und arbeitete täglich bis zu 12 Stunden im gemeinsamen Geschäft. Franz Kafka hatte 2 Brüder, Georg und Heinrich, die bereits als Kleinkinder starben. Außerdem gab es 3 Schwestern. Gabriele, genannt Elli, wurde 1889 geboren. Valerie, genannt Walli, kam 1890 zur Welt. Ottilie, genannt Ottla, wurde 1892 geboren. Alle 3 Schwestern wurden später deportiert, vermutlich in Konzentrationslager oder Ghettos, wo sich ihre Spuren verloren. Weil die Eltern tagsüber arbeiteten, betreute wechselndes weibliches Dienstpersonal die Kinder. Kafka gehörte zu der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe Prags und sprach zusätzlich Tschechisch. Zur Zeit seiner Geburt war Prag Teil des Habsburgerreiches, in dem viele Nationalitäten, Sprachen und gesellschaftliche Strömungen nebeneinander bestanden. Als deutschsprachiger Böhme fühlte sich Kafka weder als Tscheche noch als Deutscher und suchte nach einer eigenen kulturellen Identität. Über seine Heimatstadt sagte er: »Prag lässt nicht los, dieses Mütterchen hat Krallen.« In Briefen, Tagebüchern und Prosatexten setzte sich Kafka ausführlich mit seinem Verhältnis zum Vater auseinander. Die Beziehung zur Mutter trat eher in den Hintergrund. Aus der mütterlichen Linie stammen jedoch viele Verwandte, die in seinen Figuren wiederzuerkennen sind, etwa Junggesellen, Sonderlinge, talmudkundige Verwandte und besonders der Landarzt Onkel Siegfried Löwy, Vorbild für die Erzählung »Ein Landarzt«. Kindheit, Jugend und Ausbildung. Zwischen 1889 und 1893 besuchte Franz Kafka die deutsche Knabenschule am Fleischmarkt in Prag. Auf Wunsch des Vaters wechselte er danach an das deutschsprachige humanistische Staatsgymnasium im Prager Palais Goltzkinski, in dem sich auch das Galanteriegeschäft der Familie befand. Zu seinen Schulkameraden zählten Rudolf Illowy, Hugo Bergmann, Ewald Felix Pribram, Paul Kisch und Oskar Pollack. Mit Pollack blieb Kafka noch in der Studienzeit eng befreundet. Kafka galt als Vorzugsschüler. Trotzdem litt er unter starker Angst, eines Tages als unfähig enttarnt zu werden. Drohungen des Vaters, Warnungen der Hausangestellten und überfüllte Klassen verstärkten diese Furcht. Schon als Schüler las Kafka viel Literatur. Seine frühen schriftstellerischen Versuche und Tagebücher sind verschollen. Vermutlich vernichtete er sie selbst. 1899 schloss sich der 16-jährige Kafka sozialistischen Ideen an. Er blieb dabei, obwohl sein Freund Rudolf Illowy wegen politischer Betätigung von der Schule verwiesen wurde und trug demonstrativ eine rote Nelke am Knopfloch. Nach bestandener Reifeprüfung 1901 mit der Note befriedigend verließ der 18-jährige Kafka erstmals Böhmen. Zusammen mit seinem Onkel Siegfried Löwy reiste er nach Norderney und übernachtete auf der Rückfahrt einmal auf Helgoland. Von 1901 bis 1906 studierte Kafka an der Deutschen Universität Prag. Er schrieb sich zunächst für Chemie ein, wechselte jedoch nach 2 Wochen zur Rechtswissenschaft und belegte außerdem ein Semester Germanistik und Kunstgeschichte. Im November 1901 trat Kafka der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag bei. Im Wintersemester zwischen 1903 und 1904 arbeitete er als Kunstberichterstatter, im Sommersemester 1904 als Literaturberichterstatter unter dem Abteilungsleiter Max Brod. Gegen Ende des Studiums legte er die Mitgliedschaft nieder, besuchte jedoch weiter Veranstaltungen dieser Vereinigung. Im Sommersemester 1902 hörte Kafka bei Anton Marti die Vorlesung Grundfragen der deskriptiven Psychologie. 1903 erwog er kurz einen Studienaufenthalt in München, blieb aber in Prag. Nach 5 Studienjahren wurde er zum Doktor der Rechte promoviert und absolvierte anschließend ein verpflichtendes, unbezahltes Rechtspraktikum am Landes- und Strafgericht. Seit seiner Kindheit schwamm Kafka leidenschaftlich gern. Entlang des Moldauufers entstanden mehrere Schwimmschulen, die er häufig besuchte. In seinem Tagebuch notierte er am 2. August 1914: Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule. Berufsleben. Nach einer fast einjährigen Anstellung bei der privaten Versicherungsgesellschaft Assicurazioni Generali von Oktober 1907 bis Juli 1908 wechselte Franz Kafka zur halbstaatlichen Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Dort blieb er bis 1922. Seinen Dienst nannte er häufig seinen Brotberuf. Die Arbeit verlangte genaue Kenntnisse der industriellen Produktion und der Technik. Kafka, damals 25 Jahre alt, erarbeitete Vorschläge zur Unfallverhütung. Nach Dienstschluss zeigte er Solidarität mit der Arbeiterschaft und trug bei Demonstrationen eine rote Nelke im Knopfloch. Zunächst war er in der Unfallabteilung tätig, später in der versicherungstechnischen Abteilung. Dort verfasste er Gebrauchsanleitungen und technische Dokumentationen. Seit 1910 war Kafka Konzipist der Betriebsabteilung. Er hatte dazu Vorlesungen über mechanische Technologie an der Technischen Hochschule in Prag besucht. Alle 5 Jahre stellte er Bescheide aus, um Betriebe neuen Gefahrenklassen zuzuordnen. Zwischen 1908 und 1916 unternahm er häufig Dienstreisen nach Nordböhmen, vor allem nach Reichenberg. Er besichtigte Unternehmen, hielt Vorträge vor Unternehmern und begleitete Gerichtstermine. Als Versicherungsschriftsteller schrieb er Beiträge für die jährlichen Rechenschaftsberichte. Kafka wurde 4-mal befördert, 1910 zum Konzipisten, 1913 zum Vizesekretär, 1920 zum Sekretär und 1922 zum Obersekretär. In einem Brief bemerkte er, er klage nicht über die Arbeit, sondern über die Faulheit der sumpfigen Zeit. Der Druck der Bürostunden, das ständige Blicken auf die Uhr und die letzte Arbeitsminute als Sprungbrett der Lustigkeit prägten sein Bild vom Dienst. An Milena Jesenska schrieb er, sein Dienst sei lächerlich und kläglich leicht, er wisse nicht, wofür er das Geld bekomme. Belastend war für Kafka auch das von der Familie erwartete Engagement in den elterlichen Geschäften. 1911 kam die Asbestfabrik des Schwagers hinzu, die wenig Gewinn abwarf. Obwohl Kafka stiller Teilhaber war, versuchte er, die Fabrik zu ignorieren. Sein ruhiger Umgang mit den Arbeiterinnen und Arbeitern hob sich deutlich vom herablassenden Auftreten seines Vaters ab. Der Erste Weltkrieg brachte neue Erfahrungen. Viele ostjüdische Flüchtlinge erreichten Prag. Im Rahmen der Kriegerfürsorge betreute Kafka die Rehabilitation und berufliche Umschulung schwer verwundeter Menschen. Seine Versicherungsanstalt hatte ihn zu dieser Aufgabe verpflichtet und ihn als unersetzliche Fachkraft vor dem Fronteinsatz bewahrt, nachdem er 1915 als militärisch voll verwendungsfähig eingestuft worden war. 2 Jahre später erkrankte Kafka an Lungentuberkulose und bat um Pensionierung. Die Anstalt zögerte, entließ ihn jedoch schließlich am 1. Juli 1922. Vaterbeziehung. Das spannungsgeladene Verhältnis zu seinem Vater ist eines der wichtigsten Motive in Kafkas Schaffen. Franz Kafka war selbst feinfühlig und zurückhaltend, sogar scheu und nachdenklich. Seinen Vater schildert er ganz anders. Hermann Kafka hatte sich aus armen Verhältnissen hochgearbeitet und durch eigene Anstrengung Wohlstand erlangt. Für den Sohn war er eine lebenstüchtige und zupackende Kaufmannsnatur, zugleich grob, polternd, selbstgerecht und despotisch. Hermann Kafka hielt oft heftige Tiraden. Darin beklagte er seine karge Jugend und die gut versorgte Existenz seiner Kinder und Angestellten, die er nach eigener Aussage nur mit großer Mühe sichern konnte. Die Mutter stammte aus gebildeten Kreisen. Sie hätte einen Gegenpol zu ihrem groben Mann bilden können, doch sie tolerierte seine Werte und Urteile. Im Brief an den Vater wirft Kafka seinem Vater vor, eine tyrannische Macht über ihn ausgeübt zu haben. Er schreibt, der Vater behandle ein Kind mit Kraft, Lärm und Jähzorn, weil er einen kräftigen und mutigen Jungen erziehen wolle. Auch in Kafkas Erzählungen erscheinen Väter häufig mächtig und ungerecht. Freundschaften. Während seiner frühen Studienzeit in Prag bildete sich um Kafka ein fester Kreis gleichaltriger Freunde, der später als Prager Kreis bekannt wurde. Zu diesem Kreis zählten Max Brod, der spätere Philosoph Felix Welsch sowie die jungen Schriftsteller Oskar Baum und Franz Werfel. Die Freundschaft zu Max Brod blieb für Kafka sein ganzes Erwachsenenleben bedeutsam. Brod war überzeugt von Kafkas literarischem Talent. Immer wieder drängte er ihn zu schreiben und zu veröffentlichen. Er ermöglichte auch die erste Buchveröffentlichung beim jungen Leipziger Rowohlt Verlag. Später verwaltete Brod den Nachlass seines Freundes und verhinderte die von Kafka gewünschte Verbrennung der Romanfragmente. Zwischen Kafka und dem Verleger Kurt Wolf entwickelte sich über viele Jahre eine enge Beziehung. Kafkas frühe Prosasammlungen. Betrachtung, Ein Landarzt und der Heizer brachten dem Verlag keinen großen Erfolg. Dennoch vertraute Wolf auf das besondere Talent seines Autors und bat ihn beharrlich um neue Texte für den Druck. Zu Kafkas Freundeskreis gehörte außerdem Jitschak Löwy, ein Schauspieler aus einer chassidischen Familie in Warschau. Seine entschlossene Hingabe an die Bühne und sein Widerstand gegen die orthodoxen Erwartungen seiner Eltern beeindruckten Kafka nachhaltig. Löwy tritt als Erzähler in dem Fragment vom jüdischen Theater auf und wird auch im Brief an den Vater erwähnt. Innerhalb der Familie stand Kafka seiner jüngsten Schwester Ottla besonders nahe. Als er schwer erkrankte, unterstützte sie ihn und sorgte für die notwendige Erholung. Beziehungen. Franz Kafka war Frauen gegenüber hin- und hergerissen. Er fühlte sich zu ihnen hingezogen, suchte jedoch ebenso häufig die Flucht. Auf jeden Schritt der Annäherung folgte ein Rückzug. Briefe und Tagebücher zeigen, dass ein großer Teil seines Liebeslebens auf dem Papier stattfand. An Felice Bauer schrieb er bis zu 3 Liebesbriefe pro Tag. Weil Kafka unverheiratet blieb, nannte man ihn später den Junggesellen der Weltliteratur. Die Forschung nennt mehrere Gründe für seine Scheu vor festen Bindungen. Diskutiert werden seine selbst auferlegte, fast klösterliche Arbeitsweise, mögliche Impotenz und auch Homosexualität. Belegt ist davon wenig. Sicher ist nur, Frauen fanden Kafka anziehend. Der Literaturkritiker Volker Hage schrieb 2014, Kafka habe reichlich sexuelle Erfahrungen gesammelt, nicht nur mit bezahlter Liebe. Hage betonte außerdem, der Schriftsteller sei kein lebensferner Mensch gewesen. Kafka selbst bekannte in seinen Tagebüchern offen, dass ihn die reale Sexualität mit ihren Konflikten belastete, ohne dass er darin etwas Krankhaftes sah. Kafkas erste Liebe war Hedwig Therese Weiler. Sie kam 1888 in Wien zur Welt und hatte gerade ihre Matura abgelegt, als sie Kafka im Sommer 1907 im mährischen Triesch traf. Die beiden schrieben sich danach, sahen einander jedoch nie wieder. Felice Bauer lernte Kafka am 13. August 1912 in der Wohnung seines Freundes Max Brod kennen. Sie stammte aus einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie und arbeitete bei der Karl Lindström Aktiengesellschaft, wo sie von der Stenotypistin zur leitenden Angestellten aufstieg. Die Briefe an Felice kreisten stets um die Frage, heiraten oder dem Schreiben in freiwilliger Askese den Vorrang geben? Rund 300 Schreiben und nur 6 kurze Treffen führten schließlich im Juni 1914 zur Verlobung in Berlin. 6 Wochen später kam es zur Lösung des Versprechens. Bei einer Aussprache am 12. Juli 1914 im Berliner Hotel Askanischer Hof wurde Kafka mit eigenen Briefaussagen konfrontiert, die ihn als Heiratsunwilligen zeigten. Diese Szene inspirierte ihn zu Bildern für den Roman »Der Prozess«. Während eines gemeinsamen Aufenthalts in Marienbad im Juli 1916 erneuerten beide zwar das Eheversprechen, doch nach Kafkas Tuberkulose-Diagnose im Sommer 1917 gab man das Vorhaben endgültig auf. Nach dem Bruch mit Felice verlobte sich Kafka 1919 mit Julie Worücek, der Tochter eines Prager Schuhmachers. Die beiden hatten sich in der Pension Stüdel im Dorf Schelesen, etwa 30 Kilometer von Prag entfernt, kennengelernt. Kafka beschrieb sie als zugleich gewöhnlich und erstaunlich, wortgewandt und übermütig. Auch diese Verlobung führte nicht zur Hochzeit. Ein Termin wurde zwar festgelegt, aber wegen der schwierigen Wohnungssuche verschoben. Im nächsten Jahr trennten sie sich. Eine Rolle spielte dabei wohl Kafkas Bekanntschaft mit Milena Jesenská, der ersten Übersetzerin seiner Texte ins Tschechische. Milena Jesenská war 24 Jahre alt, lebhaft und selbstbewusst. Sie lebte in Wien. Ihre Ehe mit dem Prager Schriftsteller Ernst Polak zerfiel bereits. Während Kafkas Kur in Meran im Frühjahr 1920 wurden die Briefe zwischen Kafka und Milena besonders zahlreich. Kurz darauf besuchte er sie in Wien, wo sie 4 Tage eng beieinander verbrachten. Auch diese Beziehung bestand überwiegend aus Briefen. Nach anfänglicher Nähe kamen Zweifel. Im November 1920 beendete Kafka das Verhältnis. Die Freundschaft hielt jedoch bis zu seinem Tod. Im Inflationsjahr 1923 lernte Kafka im Ostsee-Heilbad Müritz, dem heutigen Graal Müritz, Dora Diamant kennen. Er wohnte dort vom 6. Juli bis zum 6. August im Haus Glück auf. Im September zogen beide nach Berlin und planten die Heirat. Zuerst stellte sich Dora Diamants Vater gegen die Verbindung, später verhinderte Kafkas Krankheit das Vorhaben. Im April 1924 zog sich der schwerkranke Schriftsteller in ein kleines Sanatorium im Dorf Kierling bei Klosterneuburg zurück. Dora Diamant, selbst mittellos und auf Unterstützung aus Kafkas Freundeskreis angewiesen, pflegte ihn bis zu seinem Tod am 3. Juni 1924. Entwicklung als Schriftsteller, das Urteil. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 schrieb Franz Kafka seine Erzählung »Das Urteil« nieder. Er brauchte dafür nur 8 Stunden und unterbrach die Arbeit kein einziges Mal. Spätere Fachleute der Literatur sehen in diesem Text einen Wendepunkt. Mit einem Schlag fand Kafka hier zu seinem eigenen Thema und Stil. Der Autor selbst war vom Erlebnis überwältigt. Er notierte: »Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.« Als er die Geschichte später mehrfach laut vortrug, spürte er ihre Kraft jedes Mal erneut. Diese Erfahrung bestätigte ihn darin, Schriftsteller zu sein. Das Urteil eröffnete Kafkas erste längere Schaffensphase. Eine zweite setzte gut 2 Jahre später ein. Dazwischen lagen 1,5 Jahre literarischer Stille. Eine sichere Existenz als bürgerlicher Schriftsteller blieb für ihn unerreichbar. Allein seine Arbeit im Büro erklärt das nicht. Oft schrieb er gerade in Zeiten äußerer Krisen, etwa im 2. Halbjahr 1914 während des Kriegsausbruchs, besonders intensiv. Mit seinem sogenannten Manöverleben, vormittags Büroarbeit, nachmittags Schlaf, nachts Schreiben, verteidigte er den nötigen Freiraum. Eine verbreitete These besagt, Kafka habe nach der Entstehung des Urteils dem Alltagsleben weitgehend entsagt, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Seine Tagebücher und Briefe liefern dafür viele Hinweise. Das spätere Schreiben fiel ihm jedoch häufig schwer. In seinem Tagebuch notierte er: »Kein Wort fast, das ich schreibe, passt zum anderen. Ich höre, wie sich die Konsonanten blechern aneinanderreihen und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger. Meine Zweifel stehen um jedes Wort im Kreis. Ich sehe sie früher als das Wort. Aber was denn? Ich sehe das Wort überhaupt nicht, das erfinde ich.« Judentum und Palästina-Frage. Kafkas Freund Max Brod engagierte sich entschieden für den Zionismus. Darum richtete sich die Forschung immer wieder auf die Frage, wie Kafka zum Judentum und zur Assimilation der westlichen Juden stand. In seinem Brief an den Vater beklagt Kafka, man habe ihm in der Kindheit so gut wie nichts vom Judentum vermittelt. Gleichzeitig schwärmt er von dem jiddischen Schauspieler Yitzhak Löwy. Mehrere Berichte belegen seine Zuneigung zur ostjüdischen Kultur. Egon Erwin Kisch erzählt, Kafka habe in den Volkserzählungen der Chassidim vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben Harmonie gefunden. In seinen literarischen Texten legte Kafka jedoch alles ausdrücklich Jüdische unter ein Tabu. Der Begriff Judentum erscheint dort nicht. Biograf Rainer Stach deutet die Lufthunde der Parabel Forschungen eines Hundes als Sinnbild für das jüdische Volk in der Diaspora. Ein Tagebucheintrag vom 8. Januar 1914 zeigt Kafkas zerrissene Selbstsicht. Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich ganz still, zufrieden damit, dass ich atmen kann, in einen Winkel stellen. Kafka plante zeitweise, nach Palästina auszuwandern und lernte dafür intensiv Hebräisch. Sein schlechter werdender Gesundheitszustand verhinderte die für 1923 fest vorgesehene Übersiedlung. Rainer Stach fasst es zusammen. Palästina blieb ein Traum, den Kafkas Körper schließlich zunichte machte. Krankheit und Tod. Im August 1917 erlitt Franz Kafka in der Nacht einen Blutsturz. Ärztinnen und Ärzte stellten eine Lungentuberkulose fest, damals nicht heilbar. Die Beschwerden ließen zunächst nach. Im Herbst 1918 erkrankte Kafka an der spanischen Grippe, die zu einer wochenlangen Lungenentzündung führte. In den folgenden Jahren verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stetig. Er suchte Erholung in mehreren Kurorten, Schelesen im heutigen Tschechien, Tatranské Matliare in der heutigen Slowakei, Riva del Garda im Trentino, Meran 1920 sowie Graal-Müritz 1923. Während eines Aufenthalts in Berlin zwischen 1923 und 1924 griff die Tuberkulose auf den Kehlkopf über. Kafka verlor nach und nach seine Stimme und konnte Nahrung und Flüssigkeit nur noch unter starken Schmerzen aufnehmen. Es folgten kurze Behandlungen im Sanatorium Wienerwald. Dort bestätigte der befreundete Arzt Hugo Kraus im April 1924 eine Kehlkopftuberkulose. Weitere Hilfe suchte Kafka in der Wiener Klinik des Laryngologen Markus Hayek. Anschließend wurde er in das Sanatorium Hoffmann im Kierlinger Ortsteil von Klosterneuburg verlegt. Dora Diamant wählte dieses kleine Haus, weil sie dort ein Zimmer mieten und Kafka pflegen konnte. Gemeinsam mit dem Medizinstudenten Robert Klopstock nannten sie sich die kleine Familie. Allen war klar, dass Kafka bald sterben würde. Eine Operation war wegen seiner starken Auszehrung nicht mehr möglich. In Briefen an seine Eltern wurde sein Zustand jedoch beschönigt. Am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka im Sanatorium Hoffmann, 40 Jahre alt. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. Kafka wurde am 11. Juni 1924 auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag-Žižkov beigesetzt. Sein schlanker Grabstein mit hebräischen Inschriften steht rechts vom Eingang, etwa 200 Meter vom Pförtnerhaus entfernt. Eine eigene Tafel erinnert an seine drei im Holocaust ermordeten Schwestern. Gegenüber, an der Friedhofsmauer, befindet sich eine Gedenktafel für Max Brod. Am 19. Juni 1924 richtete der Deutsche Literarisch-Künstlerische Verein eine Trauerfeier aus, bei der Johannes Urzidil und Max Brod sprachen. Vermächtnis. Franz Kafkas Vermächtnis reicht weit über sein zu Lebzeiten kaum beachtetes Werk hinaus. Durch die Veröffentlichungen seines Freundes Max Brod wurden seine Romane und Erzählungen zum festen Bestandteil der Weltliteratur und prägten Generationen von Leserinnen, Autoren und Denkerinnen. Der Begriff Kafkaesk ist längst in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und steht für Situationen, in denen Menschen sich undurchschaubaren, anonymen Mächten ausgeliefert fühlen. Kafkas präzise, nüchterne Sprache, seine schonungslose Darstellung von Schuld, Angst und Fremdheit sowie die bedrückende Bildwelt seiner Texte haben Literatur, Philosophie, Kunst und Popkultur gleichermaßen beeinflusst. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts, dessen Werk nicht nur das Verständnis von moderner Literatur geprägt, sondern auch eine universelle Metapher für die Erfahrung von Ohnmacht und Verstrickung geschaffen hat.